Hallo, ich möchte gern 5 frühstücken.
Hello, hello, hello und willkommen zu einer weiteren Folge des Filmfrühstücks hier mit mir, Kin Hasic. Heute aus dem Freien, ich grüße aus dem Mediapark in Köln und wir kommen frisch aus der Presseverführung von Die Odyssee von Christopher Nolan und ja, wir wollen heute mal direkt First Reactions reinbringen und da habe ich mir 2 verehrte Gäste hier mal zu meiner Seite geholt und verschwende deren Freizeit dafür, um hier ein bisschen Content zu machen und ein bisschen eine kleine Besprechung zu liefern. Einmal meinen verehrten Kollegen Daniel, wie geht's dir?
Mir juckt der Ischias, Kena, nach 3 Stunden sitzen, aber ansonsten geht's mir gut.
Perfekt. Und ich darf einen Debütanten für unseren Podcast präsentieren und zwar unseren verehrten Freund Sean.
Hallo.
Sean, du als Debütant und vielleicht auch als Sean Bu, den einen oder anderen von unseren HörerInnen, vielleicht sogar geläufig, aber die, die uns nicht kennen oder beziehungsweise die dich nicht kennen, einmal kurz eine Vorstellung.
Hi, ich bin Sean Bu, Regisseur, Drehbuchautor. Zuletzt haben wir eine Serie gedreht, Der Mann im Mond, mit meinem Bruder Julian Bam, das ist vielleicht manchen ein Begriff. Ich habe auch vor schon 10 Jahren einen Star Wars Fanfilm namens Darth Maul Apprentice gedreht als Abschlussarbeit für mein Studium und der damals extrem viral gegangen ist und ja, sowas mache ich irgendwie.
Und dann tauchst du hin und wieder mal in themenbezogene Podcasts auf und leist uns deine Stimme für uns. Wunderbar. Genauso das Ding mit dem Apprentice. Wie oft hast du das eigentlich schon mal sagen müssen in irgendeinem Podcast oder irgendeinem Interview?
Ja, so ziemlich jedes Mal irgendwie. Das ist natürlich das Bekannteste. Auch durch die, weiß nicht, mittlerweile 35 Millionen Klicks auf YouTube. Ja, es ist so ein, merkt man das, so ein Evergreen.
Und definitiv auch, glaube ich, auch für jeder, der so im Internet unterwegs war, auch irgendwo mal, ist das einmal gegengelaufen und hat es entweder zur Gänze gesehen oder zumindest schon mal als Clip oder sowas mal einspeichern dürfen. Sowas zumindest auf jeden Fall bei mir, bei meiner ersten Begegnung. Aber heute Star Wars nicht das Thema, auch wenn Daniel ein The Droids Imperial Road Shirt trägt. Gehen wir heute zu einem wahrscheinlich der meist diskutierten und vielleicht den meist erwarteten Filmen des Sommers, zusammen mit Spider-Man Brand New Day, Die Odyssee von Christopher Nolan. Ich werde jetzt hier nicht großartig über den Film, was den Plot angeht oder was im Vorfeld alles jetzt besprochen wurde, erzählen. Ich möchte nur eigentlich frische Eindrücke hier heute sammeln. Aber bevor wir das machen, einmal kurz, wie war so die Erwartungshaltung vor dem Film insgesamt? Und dann gehen wir natürlich zur Nachbetrachtung. Sean, wie sieht's bei dir aus?
Tatsächlich waren meine Erwartungen sehr niedrig. Ich habe so ein bisschen meine Begeisterung für Nolan in den letzten paar Filmen von ihm immer weiter verloren und die Trailer haben mich gar nicht begeistert, gar nicht abgeholt. Ich fand gerade visuell die Trailer relativ wenig spektakulär, relativ leer und Christopher Nolans Wahn, komplett auf CGI zu verzichten, soweit es geht und alles irgendwie in Kamera zu filmen. Dann so weit auf die Spitze getrieben, dass die Bilder dementsprechend noch recht leer wirkten. Das war zumindest mein Eindruck und deswegen waren meine Erwartungen auch da eher niedrig.
Daniel, wie sah es bei dir aus?
Ich habe mich schon darauf gefreut, aber wer den Podcast öfters hört, der weiß ja auch, ne, ähnlich wie bei Sean, mein Verhältnis zu Nolan ist in den letzten Jahren so ein bisschen erkaltet, weil er schon immer bombastisches Kino abliefert, was aber zumindest für mich manchmal ein bisschen kalt und emotionslos rüberkommt und vielleicht öfters kompliziert statt komplex. Obwohl das eigentlich wahrscheinlich gerne komplex hätte oder komplex verkaufen möchte. Von daher, ich habe mich schon gefreut, weil ich Bock habe, geile Bilder auf der Leinwand zu sehen und auch mal wieder, ja, so zumindest sowas Ähnliches wie ein Sandalenfilm. Ne? Wenn schon Ridley Scott mit Gladiator 2 nicht ganz abgeliefert hat, dann zumindest mal einen ordentlichen Sandalenfilm von Christopher Nolan.
Ich bin mal gespannt, was gleich deine Meinung dazu sein wird. Ich kann mich euch beiden nur anschließen. Jeder Trailer, jedes Bild hat immer so ein bisschen für mehr Schulterzucken zwischenzeitlich gesorgt. Was natürlich auch daran liegt, dass wir den Film jetzt auch seit gut 2 Jahren durchpromotet kriegen, ohne Ende. Und die Internetdiskurse, sei es um das Casting, sei es um einzelne Shots aus dem Film, sei es um Rüstungen, Kostüme, Setdesign, Entscheidungen und um das Authentische, was den Film angeht, gingen natürlich auch irgendwann mal auf die Nerven, weil es halt einfach überrepräsentiert ist und das hilft dem Film nie, wenn er natürlich zu lange im Internet durchdiskutiert wird. Das wird natürlich jetzt auch die nächsten 6 bis 8 Monate, vor allem auch bis zu den Oscar-Verleihungen, nicht aufhören, das wissen wir. Aber einfach mal so kurz schon mal gesprochen, konnte trotz dieser jetzt genervten Stimmung oder dieser eher niedrigen Erwartungshaltung konnte man trotzdem schon mal kurz schon mal sagen, lohnt es sich denn in den Film diese 170 Minuten jetzt auszusitzen?
Ja, weil es sich allein von den Bildern lohnt. Wahrscheinlich würde ich auch zu Hause beim einen oder anderen Film öfters mal sagen, na komm, vielleicht guckst du morgen weiter, wenn es gerade eine gewisse Länge gibt. Aber ansonsten, ich finde schon, gerade für die Bilder lohnt er sich definitiv.
Schauen, wie sieht's bei dir aus?
Ja, ich würde sagen, es lohnt sich auf jeden Fall, den Film im Kino zu sehen. Ich hatte auch echt so ein bisschen dieses Feeling während des Guckens so, oder die Frage beim Kopf, die Diskussion, wofür lohnt es sich eigentlich, ins Kino zu gehen? Also für mich natürlich jeder Film, fast jeder Film, aber für das größere Publikum, dann gibt es dann doch nur diese paar Filme, die einen so wirklich wieder ins Kino bringen, und das ist auf jeden Fall einer davon, und er hat auf jeden Fall das sehr erfüllt für mich auch.
Ich habe zum Beispiel einen Kumpel, Dennis, schöne Grüße an dieser Stelle. Je nachdem, was ich ihm für einen Film empfehle, zum Beispiel The Drama, dann erzähle ich ihm das und sagt er, boah, klingt richtig geil, aber dafür gehe ich nicht ins Kino. Und genau für den Dennis wäre das zum Beispiel ein Blockbuster, wo er für ins Kino gehen würde. Da knallt es, da ist es laut, da gibt es Action.
Zumal mir auch natürlich bei immer steigenden Kinopreisen plus IMAX-Gebühren plus 3D, was vielleicht auch bei den Filmen noch angeboten werden kann, das weiß ich jetzt gerade aus dem Kopf heraus nicht, ob das so der Fall ist. Aber natürlich muss man sich halt immer wissen, ob man diese Price of Admission, wie man es nennt, sich auch wirklich auszahlt. Ich kann mich auch nur hier das erstmal nur anschließen. Film lohnt sich im Kino zu sehen, der ist ein Bombast und vor allen Dingen bietet ja auch einiges, nicht nur an Schauwerten, sondern auch an einzelnen Momenten. Und da steige ich mir auch mal direkt ein, erstmal Casting. Ne? Oft diskutiert natürlich, Nolan hat seinen amerikanischen, britischen Cast mit am Start, hat gänzlich auf griechische Hauptdarsteller oder Hauptdarstellerinnen verzichtet, hat nur die Großen der Großen, viele der Großen und Großen mit reingebracht, sei es Matt Damon als Odysseus, sei es eben Anne Hathaway als Penelope, Zendaya als Athene, Tom Holland als sein Sohn Telemachos. Dann haben wir Benny Safdie, John Bernthal und diverse andere DarstellerInnen wie Charlize Theron, die zum Beispiel mitten noch dabei ist. Wie fandet ihr insgesamt erstmal die schauspielerische Leistung? Ist es eher ein bisschen so, wie man es im Oppenheimer jetzt gesehen hat? Jeder taucht mal so für 2-3 Sekunden im Scream auf, hat 2 Sätze zu sagen und verschwindet wieder aus dem Film? Oder merkt man, dass da gewisse Charakterzeichnungen dabei sind, man Figuren gerne folgt? Gleichzeitig wäre auch jetzt die Frage, wie gut kommen die Frauenfiguren auch dabei weg? Was natürlich immer ein Diskussionspunkt bei Nolan ist. Sind es entweder Expositionsmaschinen, sind es Damsel in Distress, müssen die gerettet werden vom Helden, oder haben sie hier eine eigene Agency. Daniel.
Der Cast war wieder herausragend. Ich finde es faszinierend, dass er halt wirklich für fast jede kleinste Nebenrolle noch irgendeinen A-Lister an Land zieht. Es war gefühlt diesmal so, dass die Figuren auch ein bisschen, beziehungsweise die Schauspielerinnen und Schauspieler ein bisschen mehr zu tun hatten. Es kann aber für mich auch an der Erzählweise gelegen haben, weil wir ja 3 Zeitebenen haben mit 2 Handlungssträngen. Wir wechseln immer zwischen den verschiedenen Handlungssträngen hin und her, und da haben die Figuren natürlich immer so ein paar kleinere Parts. Zusammengenommen sind das wahrscheinlich auch wieder nur ein paar Minuten, aber für mich hat das definitiv besser getaugt, als wenn jetzt jemand kurz um die Ecke kommt, mal kurz sein Gesicht in die Kamera hält, man denkt, oh, die Person ist auch dabei, und dann halt wieder weg ist. Was die Frauenfiguren angeht, gut, Penelope ist tatsächlich wieder die Damsel in Distress. Das ist wahrscheinlich auch der Geschichte geschuldet. Ich fand aber Anne Hathaways Darstellung hat zumindest so ein paar Charakterzüge, dass sie schon versucht, so ihre eigene Agency so in die Hand zu nehmen, auch ein bisschen zu versuchen, die Männer auszustechen, ein bisschen auf Zeit zu spielen. Von daher fand ich das diesmal tatsächlich in Ordnung, und mir ist jetzt auf den ersten Blick nicht aufgefallen, dass es da Frauenfiguren gab, die schrecklich geschrieben sind, wie das mal in anderen neuen Filmen der Fall war.
Ja, ich denke mal, dass es auch immer wieder wiederkehrendes Thema sein wird, auch jetzt bestimmt, wenn es um den Film geht, gerade wenn man auf einmal so eine Mia Goff durchs Bild laufen sieht, die meiner Meinung nach noch vielleicht die ablenkendste Schauspielerin irgendwie ist, weil man denkt, was ist so richtig ihre Funktion im Film, außer halt so eine Art Kammerzofe gefühlt zu sein, die einen gewissen kleinen Twist reinbringen soll. Favorite Performances, die du noch im Film hättest?
Boah, das ist jetzt kurz danach, jetzt muss ich wirklich überlegen.
Oder was bleibt am meisten im Kopf hängen?
Also ich muss sagen, am positivsten überrascht hat mich Tom Holland tatsächlich. Also ich fand, so wie er seinen Sohn gespielt hat, es war halt nicht dieser tausendmal gesehene spitzbübische Tom Holland, sondern er hatte schon eine gewisse verletzliche Seite, hat aber auch versucht, so seiner Mutter beizustehen, das Schicksal Ithakas in die eigenen Hände zu nehmen. Von daher, ich würde jetzt sagen, das wird die überraschendste Performance. Ansonsten war es halt wirklich durch die Bank weg, hätte ich jetzt niemanden, der wirklich abfällt. Mia Goth würde ich tatsächlich mit dazu nehmen. Sie war so ich will nicht sagen Störfaktor, aber sie hat mich da so ein bisschen rausgerissen, weil sie jetzt von der Auswahl des restlichen Castes von ihrer bisherigen Vita so ein bisschen heraussticht.
Mhm. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Schauen, wie sieht's bei dir aus?
Ja, ich kann mich eigentlich so ziemlich allem anschließen. Vor allem zur ersten Frage. Ich war eigentlich sehr begeistert vom Cast, so durch die Bank weg. Ich fand auch gut, dass, also interessanter Vergleich mit Oppenheimer, wo das ja wirklich so war, wo ich auch teilweise dachte, ach cool. Und dann taucht die Person, der Schauspieler oder Schauspielerin nie wieder auf. Und ich fand es hier eigentlich sehr, sehr schön, dass auch wenn die Figuren wie Charlize Theron nicht so viel Screentime haben, sie doch einen trotzdem über einen langen Zeitraum begleiten, so wie der Film geschnitten ist. Und man immer wieder diese Figuren, diese Charaktere, also die Schauspieler füllen wirklich diese Charaktere aus. Und so, ja, für mich war Tom Holland auch eine große Überraschung wirklich. Aber ja, ich meine, Pattinson hat es mir natürlich sehr angetan. Das ist einfach, auch wenn der vielleicht gar nicht so viel zu tun bekommt im Film, waren diese kleinen Momente von ihm dann wieder sehr stark. Und ich muss auch sagen, Matt Damon hat mir echt gut gefallen.
Ich mag halt Matt Damon und ich finde es immer wieder sehr schade, wie unterschätzt er doch in der heutigen Zeit ist. Ich meine, es ist, ich bin ein Riesenfan seiner Good Will Hunting, Ripley-Ära, die er hatte, aber er hat sich eigentlich immer als eine gute Hand erwiesen, auch wenn vielleicht jetzt in den letzten Jahren nicht mehr die ganz krassen Performances jetzt kam, mit dem er jetzt nochmal einen Oscar gewinnen könnte oder nochmal die Chance hätte. Eine meiner Lieblingsperformances ist tatsächlich einer, die auch jetzt nur ganz kurz im Film vorkam, Samantha Morton als Cersei. Eine Figur, die für mich sehr positiv raussticht. Und nehmen wir mal an, wenn wir jetzt über einen Oscar-Run reden. Also der Film wird natürlich in diversen Kategorien seine Rolle spielen und vielleicht auch im Best Picture rennen. Und wenn man jetzt über Hauptdarsteller, Hauptdarstellerin und die NebendarstellerInnen reden müsste, wäre sie zum Beispiel ein Kandidat, die ich reinwerfen will. Tom Holland ebenfalls, der hier mal eine verletzliche, wie du schon sagst, das Performance abgibt. Und auch Matt Damon natürlich auch dabei gut funktioniert. Anne Hathaway bin ich mir noch ein bisschen unsicher, wie ich insgesamt ihre Performance fand. Ich bin generell nicht so ganz überzeugt von ihr in diesem Kinojahr, was ich bisher von ihr gesehen habe, sei es Mother Mary oder auch in Teufel trägt Prada 2. Die hat ja dann noch den End of Oak Street, der noch jetzt Ende August, glaube ich, so kommt von Robert Mitchell. Und ja, da sticht natürlich einiges natürlich auch immer raus.
Ich will noch reinwerfen, du hast ja Matt Damon gerade erwähnt. Du bist ja eher da im Oscar-Game unterwegs als ich. A, würdest du ihm tatsächlich Chancen ausrechnen, dass er, wenn er nominiert wird, gute Aussichten hätte? Und B, wie fandet ihr, dass er für mich eher diesen stoischen Odysseus gespielt hat? Weil ich war mir im ersten Moment unsicher, habe gedacht, vielleicht würde ich mir mehr Emotionen wünschen, aber auf der anderen Seite hat so über den kompletten Zeitraum für mich auch ganz gut gepasst.
Ich finde, er trifft, glaube ich, den Odysseus-Charakter schon mal ziemlich gut, weil er halt natürlich mit diesen Reuen zu kämpfen hat, die während des Trojanischen Krieges passiert sind, sich ständig Gedanken über seine Handlungen macht, für die er selbst verantwortlich ist, die Männer, die er auf der Reise verliert. Und das macht natürlich mit ein, was der von den Geistern der Vergangenheit auch immer wieder geplagt wird, was ja auch in einer sehr eindrucksvollen Szene auch nochmal zurückkommt. Und zu den Oscar-Chancen, ich würde sagen, die ist hoch, wenn Odyssey im Generellen ein Player wird um den besten Film. Und die Frage natürlich, ob Tom Cruise mit Digger im Herbst wirklich überzeugen kann und ob das ein guter Film wird. Aber da ist ja heute der Trailer erschienen und ich bin da noch so ganz hin und her gerissen, was das angeht. Sean, wie siehst du das?
Wegen Oscar-Chancen, boah, finde ich sehr schwer zu sagen. Kann ich irgendwie gar nicht einschätzen. Aber Digger, ja, Digger habe ich noch nicht gesehen. Der kam heute raus, der Trailer. Ja, das muss ich heute Abend mal nachholen.
Und kommen wir natürlich zu dem Fleisch des Ganzen, die Setpieces. Die Visualität, die ganzen On-Location-Shootings, der Größenwahn, wie ja schon angedeutet wurde, von Christopher Nolan, eben wenig VFX mit reinzunehmen, wenn und nur wenn es notwendig ist und vielleicht auch nicht anders vereinbar ist, das reinzunehmen. Was bleibt am meisten hängen? Also wenn man jetzt, ich denke schon jetzt in den nächsten Jahren, wenn man sagt, Trojanisches Pferd, Zyklop, Schweine, da kommen natürlich schon direkt Bilder direkt im Kopf, die auch länger haften werden. Ich finde auch hier bekomme wieder einen Nolan-Film, der gerade, was sein Höher-Schneller-Weiter-Prinzip ist, immer weiter gedacht wird. Wir bekommen Kino halt, was als Event auch verkauft wird, wie er immer irgendwie das Medium versucht, neu zu denken. Sean, wie hast du den Film als Epos wahrgenommen?
Ja, gute Frage. Gerade weil die Trailer mich ja nicht so abgeholt haben und ich auch am Anfang des Films noch ein bisschen Probleme hatte, reinzukommen, aber irgendwann hat es dann Klick gemacht und ich muss sagen, dass die Visualität und die Setpieces mir richtig gut gefallen haben tatsächlich. Ich fand es einfach sehr spannend zu sehen, wie sein Ansatz wohl offensichtlich war, wirklich komplett auf die Klischeebilder Hollywoods zu verzichten und es nicht so zu machen wie Herr der Ringe und sonst was. Dadurch so eine ganz andere Art von Nähe geschaffen hat, trotz dieser riesigen Setpieces und nicht alle Bilder sind gigantisch, aber die Locations an sich und die Situationen an sich sind gigantisch. Und das hat mir schon echt gut gefesselt und auch visuell begeistert. Natürlich haben wir jetzt nur den halben Film gesehen, weil wir nicht im IMAX waren, sondern nur Cinescope bekommen haben und nicht dieses fast 4:3 Format. Aber das wird natürlich auch nochmal geändert werden. Was ich auch ganz interessant fand, war, dass tatsächlich die Szenen, die nicht im Trailer waren, das waren die, die mich am meisten abgeholt haben im Film. Vielleicht, weil sie überraschender waren, weil sie auch visuell, aber auch erzählerisch überraschender waren. Und die Szenen, die man schon im Trailer gesehen hat, die waren dann, ja, die konnten mich nicht ganz so umhauen, muss ich mal sagen.
Wie sieht's bei dir aus, Daniel?
Ja, ich fand's krass, dass Christopher Nolan einen echten Zyklopen aufgetrieben hat, um da mitzuspielen. Nee, ich war wirklich begeistert, was die Visualität angeht und dass er vor allen Dingen erzählerisch auch eine Methode gewählt hat, uns mit diesen Setpieces ja eigentlich zwischendurch auch mal nur anzufüttern. Ne? Es gibt ja Setpieces, die ziehen sich durch den ganzen Film, weil sie einfach immer zwischendurch mal aufgeteilt werden oder wir den Anfang eines Setpieces sehen, auf das hinterher nochmal zurückgegriffen wird. Allein die Tatsache, was an Ausstattung da reingeflossen ist, wie viel Liebe quasi zu dieser Vorlage da drin ist, wie viel Energie da reingesteckt wurde. Also es war wirklich was, worauf ich jetzt auch nochmal wieder einmal diesen Rückgang nehme zu, den muss man im Kino gesehen haben. Das sind halt für mich Bilder, die auf die Leinwand gehören und die ich dann auf der Leinwand auch richtig aufsaugen kann. Auch wie Sean das gerade gesagt hat, wenn du zwischenzeitlich immer erahnst, okay, wenn ich das jetzt in IMAX sehen würde, dann hätte ich jetzt aber hier noch das Schwert erhoben noch mit dazu, dann sähe der Shot noch mal geiler aus. Aber ich finde auch das, was wir gesehen haben, war schon wirklich exorbitant gut.
Ja, auch gerade, weil er auch eben sein Nolan-ähnliches Editing auch natürlich immer mit reingebracht hat, uns Informationen immer weiter häppchenweise reinzuschmeißen. Hat auch gerade für diese sehr verschachtelte Erzählweise auch funktioniert und hier ist sie mal eben nicht übermäßig kompliziert, sondern man kann den Handlungsstrang und den Figuren nach recht kurzer Eingewöhnungszeit auch, finde ich, ganz klar folgen. Weil ich habe mir auch gedacht so, okay, da geht schon auf die zweite, dritte Ebene mit ein. Mal gucken, ob es irgendwann mal zu viel wird. Aber ich finde, das ist dann gerade mit so, ich sag mal so noch 10, 20 Minuten halt, finde ich, obsolet gewesen. Und man konnte dann eigentlich der Qualität des Editings und auch des Drehbuchs auch ganz gut folgen. Und das hat ja auch ganz gut funktioniert.
Ich weiß nicht, ob du gleich noch drauf kommen wollen würdest, aber das wäre bei mir tatsächlich ein Kritikpunkt, weil es ja diese zwei Erzählebenen gibt, dass wir einmal der Odyssee folgen und gleichzeitig bekommen wir ja zu sehen, wie es in Ithaka läuft, wie sich Ithaka ohne Odysseus entwickelt. Und das war mir da tatsächlich teilweise schon so ein bisschen zu dialoglastig, weil da auch viel mit historischen Figuren rumgeschmissen wird, dass du teilweise dann auch oft nicht mehr weißt, wer war die Figur, warum geht er jetzt nochmal dahin. Es kann auch daran liegen, dass es typisch Nolan mit dem Verständnis des Dialoges nicht immer so geklappt hat. Ich war froh, dass wir da Untertitel dabei hatten zwischendurch. Kann natürlich auch daran liegen, dass wenn man es dann nochmal irgendwie, weiß nicht, zu Hause hört oder auf Kopfhörern hört, dass der Dialog nochmal ein bisschen klarer ist, man dem Ganzen ein bisschen besser folgen kann. So fand ich es jetzt beim ersten Sichten ein bisschen schwierig und freue mich dann aber schon auf die Zweitsichtung. Wenn ich halt genau weiß, was passiert und welche Figuren was machen, dann kann man auch das Visuelle ein bisschen besser genießen.
Ja, ich glaube, einer der Punkte, die ich sonst angesprochen habe, ist natürlich immer so dieser Wechsel zwischen natürlich der aktionsreichen Odyssee oder Odysseus Reise und dann halt nochmal nach Ithaka zurückzugehen. Penelopes Entscheidungen über, wie es mit dem Königreich weitergeht, wenn Odysseus eben nicht zurückkehrt und natürlich, wer Anwärter darauf sein kann. Das ist natürlich ein Aspekt, dialoglastiger, weniger aufregend. Es ist halt die Frage, ob die Figuren, Zeichnungen da in der Form gelungen sind, um genau auch daran dran zu bleiben oder ob man dann jetzt plötzlich 10 Minuten einmal kurz wieder abschaltet und wartet, bis dann das nächste aufregende Setpiece kommt. Wie hast du das so empfunden, Sean?
Ja, ich fand diese ganze verschachtelte Erzählweise eigentlich sehr, sehr passend. Es hat mich bis auf eine einzige Stelle nie rausgeholt und es fängt ja auch irgendwie relativ früh damit an und ohne, dass es mich halt quasi irgendwie so rausholt im Sinne von, ah, ich denke drüber nach, dass es jetzt so und so erzählt ist und wird, bis ich natürlich irgendwann auch dachte, ja klar, ist ja auch Nolan, ne? Es gab eine Sache, wo quasi in der Vergangenheitsgeschichte ein großer Event nicht chronologisch erzählt wurde, sondern später, als ich erwartet habe, beziehungsweise ein anderer Event früher erzählt wurde als erwartet, wodurch irgendwie dann so ein bisschen zeitlang raus war und dachte, irgendwie, das war für mich persönlich, das ist eine Fehlentscheidung gewesen. Es war unnötig, das zu switchen. Vielleicht hat es Gründe und vielleicht, wenn ich nochmal drüber nachdenke und den sehe, macht das dann auch irgendwann Sinn, aber oder für den reinen Flow. Aber ich dachte mir, ich hätte lieber das gerne vorher gesehen, um ja Odysseus einfach noch ein bisschen besser kennenzulernen, noch ein bisschen mehr in der, sagen wir, historisch sich anfühlenderen Welt zu verbleiben, bevor es dann plötzlich doch überraschend fantastisch wird. Und der Film hat das irgendwie so ein bisschen umgedreht und da war ich so ein bisschen, ja, fragwürdig. Aber sonst fand ich das eigentlich sehr geil erzählt und ich finde das sehr spannend. Ich hatte am Anfang sogar fast, okay, ein bisschen in andere Richtung gedacht. Ich dachte so ein bisschen, dass Tom Holland quasi jetzt so auf die Spur geht und so ein bisschen wie bei Citizen Kane von Person zu Person geht, die überlebt hat und ein Stück der Story erzählt. Aber ich kenne halt die Story nicht, deswegen macht es ja auch keinen Sinn, dass das so ist. Aber ich hatte kurz diesen Gedanken am Anfang.
Was es natürlich auch aufregender macht, den Film auch dann zu schauen, wenn man halt eben keine Bezüge darauf hat und jetzt nicht immer denkt, okay, gleich kommt dieser Moment, wo bleibt dieser Moment etc. Das haben die jetzt gerade vielleicht ein bisschen übersprungen oder kurz die Reihenfolge davon getauscht. Und ich finde bei solchen Adaptionen gerade von historisch kulturell signifikanten Medien wie halt eben der Odyssee von Homer, geht es ja auch häufig nicht darum, die wirkliche Akkuranz reinzubringen, sondern oder super authentisch zu sein, sondern es geht darum, irgendwie Psychologie zu greifen, diese Geschichte nachzuvollziehen auf verschiedenen Ebenen. Wie kannst du es eben auch auf eine moderne Art und Weise zwar in der Zeit verorten, aber gleichzeitig eben mit produktionsästhetischen neuen Strategien halt zu entwerfen? Weil ich sag mal so, die Zyklopen-Sache, die natürlich auch schon im Trailer gezeigt wird, ist natürlich nochmal eine andere Denkweise, wie man halt an solche logikorientierten Filme rangeht oder halt eben die Entscheidung, die du meinst, Dinge vorher zu zeigen oder nachher zu zeigen, dient ja auch eigentlich nur mit psychologischen Charakterzeichnungen, um die nochmal zu festigen.
Ja, also ich weiß auf jeden Fall, was du damit meinst, weil ja auch eine Charakterzeichnung von Odysseus in Kombination mit den Gesetzen, die sie da zwischenzeitlich immer mal fallen lassen, in dieser Kombination erst so richtig deutlich macht, was dieser Mann für eine innere Bürde mit sich herumschleppt. Ja. Da hätte man wahrscheinlich, wenn man das früher gezeigt hätte, schon auf der ganzen Reise ein bisschen anders mit ihm mitgefühlt. Vielleicht ist das aber auch gerade der Punch am Ende, dass man ihn dann erst so richtig versteht, wenn es so zum Finale hin aufläuft, was überraschend actionreich war tatsächlich. Also das hätte ich mir jetzt anhand der Geschichte so gar nicht gedacht.
Es ist nochmal was anderes, als wenn du Death of Robin Hood schaust, der zum Beispiel seine erste Stunde komplett actionreich erzählt und danach nur noch Charakterdrama macht. Also den Switch macht Nolan hier nicht, sondern er, finde ich, hat eine ganz gute Balance, nämlich zwischen diesen beiden Sphären gefunden. Ja, bevor wir gleich nochmal zum Ende switchen, würde mich auch nochmal so ein bisschen das Designtechnische, wie ist der Film für euch rein von Farbdesign, von den Kostümen, von den Rüstungen, Waffen etc. rübergekommen, auch ein oft diskutiertes Thema. Hat das für euch irgendwelche störende Momente gehabt, wo ihr dachtet, das ist irgendwie unglaubwürdig gerade für mich gewesen oder es ist schwer nachvollziehbar? Musstet ihr lachen bei ein, zwei Szenen im Kino oder gab es da in der Form nochmal so Sachen? Vielleicht auch als Frage nochmal, um vielleicht auch den ein oder anderen Zweifler unter uns bei den ZuhörerInnen vielleicht auch beruhigen zu können.
Also es gab auf jeden Fall nichts, wo ich lachen musste oder sowas. Grundlegend fand ich den Look und das Design, die Visualität und die visuelle Sprache sehr, sehr stark. Sehr geil, hat mir sehr gut gefallen. Auch wieder überraschend besser, als ich erwartet habe. Es gab dennoch für mich so ein paar Kleinigkeiten, die mich rausgeholt haben. Das ist wahrscheinlich einfach Geschmackssache. Wenn ich an die zum Beispiel die Rüstungen der trojanischen Wachen oder Soldaten denke, die haben mir irgendwie nicht so gut gefallen. Ich weiß nicht, wie authentisch das ist oder wie frei er da war. Auf der anderen Seite hat mich Agamemnons Rüstung dann ein bisschen begeistert, weil er einfach wirklich volle keine Darth Vader Zitat war. Und dachte ich so, ja, hey, dann auch wirklich durchziehen, why not? Also, ich habe mich zwischendurch mal gefragt, wie nah das an historischen...
Nicht so sehr.
Ja, nicht so sehr, okay, ja gut, das ist dann sehr frei. Deswegen, aber das konnte ich auch nicht so richtig beurteilen, zum Beispiel. Das war so ein paar Kleinigkeiten. Ich fand es tatsächlich auch am meisten, hat mich da wirklich gestört, Troja und alles mit Troja in der Hinsicht. Also die Stadt selber, weil... Vielleicht ist man einfach auch anderes gewohnt, wenn man an Herr der Ringe und an Gladiator und sonst was denkt.
Oder an Troja selbst.
Oder an Troja selbst, wie Städte dargestellt werden in so großen Hollywood-Blockbustern. Und hier sieht man dann doch sehr wenig und die Stadt wirkt irgendwie auch sehr klein und irgendwie gar nicht mal so opulent und teilweise auch sehr kulissenhaft. Und da hatte ich so ein paar Probleme in ein paar der Action-Momente, wenn dann so ein Turm einstürzt, wo ich dachte, das sieht aber aus, hätte ja gar kein Gewicht und es waren ganz schön dünne Wände irgendwie, weil wahrscheinlich konnten die nicht mehr echt aufbauen, was sie echt zerstören können, weil man darf ja kein CGI benutzen. Das waren so die zwei, drei Sachen, die mich so ein bisschen gestört haben, weil sie mir dann auch so ein bisschen so... Das war dann so sehr viel Ego von Nolan, was dann so dadurch schwappt auch und es dann am Ende nicht so toll aussieht. Aber abgesehen davon fand ich vieles wirklich visuell ganz toll. Ja.
Danke dir. Und Daniel, wie hast du das betrachtet?
Das ist ein guter Punkt, weil du siehst ja einmal auch Troja in seiner Gänze und das ist ja wirklich so eine richtig epische Stadt in dem Moment und den Vorhof vor dem Tor, um den es dann geht, der eingenommen werden muss, das wirkt dann tatsächlich eher wie, ich will jetzt nicht sagen, Fernsehproduktion klingt jetzt auch wieder fies, aber es klingt halt wie so ein etwas kleineres Set, so mal wie damals von Stargate oder ähnliches, was natürlich praktisch sehr schön ist, aber auf der anderen Seite wird es halt diesem epischen Bild, was du vorher gezeichnet hast, nicht ganz gerecht. Ansonsten, ja, witzigerweise, du hast Agamemnon als Darth Vader, aber die Wachen von Troja sehen dann aus wie die Sturmtruppler mit ihren weißen Rüstungen. Ist ein bisschen durcheinander. Ich mochte das von der Stilistik aber wirklich. Also mir hat das recht gut gefallen. Ich musste tatsächlich einmal schmunzeln. Da ging es aber nicht ums Visuelle, sondern um den Sound. Und da haben Kena und ich uns im gleichen Moment auch zueinander gedreht und uns ein bisschen entgeistert angeguckt, weil Ludwig Göransson nämlich einmal seinen inneren Hans Zimmer channelt und dann vor einer Szene den Bass so ordentlich aufdreht, dass es im ganzen Kino gescheppert hat. Und wir dachten so, aber es ist doch noch gar nichts passiert. Was ist denn jetzt los?
Abseits dessen mochte ich aber tatsächlich den musikalischen Ansatz. Ich war fast in der ersten Stunde noch ein bisschen skeptisch, ob das so eine krasse Identität haben wird, aber irgendwann mal kamen dann Stücke dazu und wo ich dachte, ah, okay, da funktionieren die auch gerade in einem emotionalen Moment ziemlich gut und auch vor allen Dingen sind die dann reißerisch und die wirken halt aber auch nicht so wie die typischen Hans Zimmer Klavierklimperleien, die du sonst in anderen weniger größeren Produktionen beispielsweise von denen erlebt hättest, sondern Göransson bringt wieder auch eine gute Mixtur rein. Vor allem auch gerade, wenn es dann in die Endcredits geht und dann ein bisschen modernere Musik dann auch reingespielt wird. Wie fandet ihr die Musik?
Ich finde gerade, obwohl wir ja im epischen Sandalenkino unterwegs sind, fand ich es eigentlich ganz gut, dass du auf die typischen Bombast-Tracks verzichtest, ne? Dass da kein Orchester nochmal alles aus sich rausholt und dick auffährt, damit du auch wirklich diesen Moment fühlen musst, sondern Göransson hat sich für mich zumindest jetzt im ersten Moment relativ dezent zurückgehalten und hat das Visuelle eher untermalt, als versucht, es irgendwie noch zu verstärken. Das hat mir echt extrem gut gefallen.
Wie sah es bei dir auch schon?
Mir das natürlich auch sehr gut gefallen. Ich würde jetzt mal sagen, dass mir nicht so krass Melodien im Kopf geblieben sind wie bei Dune oder bei Herr der Ringe, immer wieder Herr der Ringe genannt, aber eben. Aber es ist natürlich ein ganz anderer Ansatz gewesen, aber ich fand den Soundtrack hat sehr, sehr gut alles untermauert und sehr viel Feeling reingebracht.
Ich fand auch, dass es als unterstützender Charakter halt gut war und auch nie wirklich diesen Moment hatte, an dem man abgelenkt wird oder sich so gerade mit den Augen rollen muss und denkt, das ist jetzt gerade sehr dick aufgetragen. Vor allem daher hält er sich auch gerade mit seiner epischen Laufzeit, mit dem Pathos auch weitestgehend zurück. Am Ende kommt es ein bisschen nochmal hervor, aber ich finde, der ist da relativ dezent dabei und bleibt da auch auf einer recht seriösen und wenig lächerlichen Art und Weise. Also der geht da jetzt nicht voll Epos rein, wie Ridley Scott in Gladiators zum Beispiel dann macht, sondern bleibt da auch immer recht human noch damit oder wie man es halt eben von Nolan erwartet, weniger emotional, auch wenn die Musik häufig genau das Gegenteil manchmal vermuten lässt. So, zum Abschluss natürlich jetzt nochmal so ein grobes Gesamtfazit nochmal und wie würdet ihr ihn punktetechnisch erstmal einordnen? Das ist ja mal das Wichtigste für die Leute, die bis zum Ende, die jetzt alles geskippt haben und jetzt noch bis zum Ende rüberspulen. Schon. 1 bis 10, wo würdest du ihn verorten?
Wow, 1 bis 10. Ich bin immer so ein 1 bis 5 Mensch.
Gerne auch 1 bis 5.
Also ich würde mal so spontan 4 sagen. Also da ist immer noch ein bisschen Luft nach oben, wenn ich nochmal gucke. Aber wie gesagt, also er hat mich schon dann doch begeistert gegen meine Erwartungen. Ich war echt gut abgeholt und ich war auch überrascht vor allem, dass er mich emotional auch einige Male sehr gekriegt hat. Mit dem habe ich gar nicht gerechnet. Plus, ich war auch sehr begeistert, wie viel mehr fantastischer der Film war letztendlich, als ich erwartet habe. Obwohl man den Zyklopen schon gesehen hat, aber da war dann doch ein bisschen mehr als das, oder mehr als ein bisschen mehr. Und ja, war für mich eine sehr geile Kinoerfahrung.
Sehr schön, das freut uns ja alle auch erstmal zu hören. Und Daniel, ich denke mal, du wirst da jetzt nicht großartig weit von abweichen, oder?
Genau, also ich kann mich schon dann nur komplett anschließen. Er hat mich visuell begeistert, hat mich über die Laufzeit mitgenommen. Ich habe nicht das zu kritisieren, was ich manchmal Nolan zu kritisieren habe, nämlich, dass er irgendwie auf Teufel komm raus verschiedene Zeitebenen oder Erzählebenen reinbringen möchte, sondern das hatte für mich wirklich alles einen Fluss, der mich auch bei der Stange gehalten hat. Wie gesagt, so ein paar Kritteleien hätte ich jetzt an der Ithaka-Ebene, dass mir da manchmal ein bisschen zu expositionslastig war. Würde mich da auch punktetechnisch erstmal anschließen und eine 4 von 5 geben, aber ich glaube schon, dass wenn ich mir den dann nochmal anschaue und mich dann auch nochmal mehr aufs Visuelle und auf die Atmosphäre einlassen kann, dass es dann auf eine 4,5 hochgeht.
Sehr schön dafür. Ich neige auch zuzustimmen. Ich bin noch irgendwo zwischen eine 3,5 und 4 in meiner Gesamtheit, weil du auch schon angesprochen hast, Kleinigkeiten, die halt irgendwie einen immer mal aus dem Film reißen. Die Länge natürlich auch irgendwo natürlich mit reinspielt, auch wenn er es, finde ich, solide, sehr solide gepaced hat und ich jetzt nicht das Gefühl hat, dass er langweilig ist, sondern eher mehr ein, zwei Szenen schwächer sind einfach und dann wirkt der Film ein bisschen zehrender. Abseits natürlich der hier und da ein paar Editing, Design-Entscheidungen, Action-Entscheidungen. Wir haben ja kurz nach dem Kinofilm über ein, zwei Kamerasachen auch noch geredet, die natürlich gerade durch das IMAX-Film natürlich auch nochmal schwerer ins Gewicht fallen. Deswegen gehe ich aber auch eher positiv aus dem Film raus. Super begeistert, vielleicht jetzt noch nicht ganz, aber das wird zeigen, wenn ich ihn spätestens jetzt zum Startwochenende nochmal im IMAX sehe und vielleicht da nochmal vom Bombast nochmal mehr gecatcht wird und vor allem jetzt, wo ich auch weiß, was so auf mich zukommt. Genau. Deswegen können wir abschließend sagen, dreimal ja, Odyssee kommt in die nächste Runde und dürfte sich auch, denke ich mal, in der Konversation natürlich gemischt wird er sich halten. Die Oscar-Season wird er auf jeden Fall jetzt damit auch nochmal gut einläuten und definitiv groß mit auffahren. Und ich erwarte eigentlich recht viele positive Reaktionen und viele, die sowieso immer Probleme mit Nolan haben, werden, glaube ich, aber auch hier nicht unbedingt zufriedener sein. Deswegen bin ich mal sehr gespannt, wie die nächsten Wochen ablaufen werden und vor allem auch, wie er an der Kinokasse einspielt. Prognostiziert ist ja ein 100-plus-Millionen-Start in den USA und ich bin mal gespannt, wie es am Ende da hält. Ich meine, man sieht ja schon, die IMAX-Säle sind ja alle schon seit Wochen ausverkauft und ja, wir sind gerade in einer aufregenden Zeit des Kinos und vor allem auch des Blockbuster-Kinos und ich freue mich auch jetzt auf die nächsten Wochen, inklusive auch wenn Tom Holland dann mit Spider-Man zurückkehrt, wie es da auch ablaufen wird, da haben wir auch schon krasse Prognosen auf jeden Fall, was bis in den 200-Millionen-Bereich geht. Aber ja, damit bedanke ich mich auch bei allen fürs Zuhören, bei Sean und auch bei Daniel für diese sehr spontane, sehr schön kompakte Zusammenfassung dieser recht kurzen Episode am Ende. Aber es muss ja nicht immer 3 Stunden sein. Und bedanke mich bei allen und wünsche euch einen wunderschönen Abend und freut euch auf die Odyssee, die jetzt an diesem Donnerstag heute, wenn die Folge erscheinen wird und genießt das IMAX und den Sommer. Bis bald.
Tschö.
Ciao.